Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch ein bisschen aufstehen, euch bewegen, euch einrichten, dieses Wort zu empfangen. Wow, ein bisschen lüften tut gut, müssen wir auch. Vielen Dank. Ich glaube auch, Gott möchte, dass dieses Haus, die Gemeinde, ein Umschlagplatz wird vom Segen Gottes. Wir haben schon vor 2 Wochen davon gehört, wie dieser barmherzige Samariter diesen verletzten Mann in eine Unterkunft gebracht hat. Ein Sinnbild für die Gemeinde, wo Menschen heil werden, wo Menschen neu werden, wo Menschen Gottes Dimension einfach in Berührung kommt. Das möchten wir glauben. Ist mir ganz wichtig noch zu sagen, was Paulus in 1. Timotheus gesagt hat, so ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebete, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und alle Obrigkeit, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Ist mir ganz wichtig, dass wir beten in diesen Wochen für unsere Regierungen, für das BAG. Da sind harte Kämpfe im Gang im Moment. Die Lockerungen sind zum Teil beschlossen, aber nicht nur. Und auch die Kirchen werden ein bisschen beneidet, dass sie noch singen dürfen. Und da ist eine Initiative im Gang, um das wieder abzusetzen. Und da möchten wir beten, dass Gottes Wille auch da hineinkommt. Amen. Hunger nach einer neuen Dimension in der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Wow. Mit dem möchten wir uns ein bisschen beschäftigen in der nächsten Zeit. Die Bibel, das haben wir bereits gesagt, sagt uns, dass Gott wie ein Vater ist, der uns liebt, der liebt zu geben. Wenn ich nur meine Kinder segnen kann, dann bin ich begeistert, oder? Wow, aber wir brauchen einen Hunger. Und Gott möchte uns weiterführen in der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Er möchte uns tiefer hineinbringen. Und wenn ich mit Leuten austausche über das, was der Geist Gottes tut und getan hat, dann ist das super, oder? Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich in einer Nacht die Geistestaufe empfangen hatte und eingetaucht worden bin in eine Dimension der Liebe und der Großzügigkeit. Ich habe nicht gewusst, was die Geistestaufe ist, aber das war eine Erfahrung. Oder in Missionseinsatz im Nahen Osten, als ich gebetet habe in der Nacht im Wind und plötzlich hat sich die Atmosphäre um mich aufgeheizt. Gewaltig! Ich erinnere mich an die Gottesdienste in St. Margrethen, wo sich ganz viele Menschen bekehrt haben während der Lobpreiszeit, weil Gottes Gegenwart so stark da war. Da wurde oft gar nicht gepredigt. Aber Gottes Geist hat noch viel für uns bereit. Ich erinnere mich an die Zeit, auch mal, wo wir jemanden mit einer Schubkarre aus dem Gottesdienstraum schieben mussten nach dem Gottesdienst, weil die Herrlichkeit und die Schönheit und die Prächtigkeit Gottes so gewaltig über diese Frau gewirkt hatte, die so ein schweres Leben hatte zu Hause. Gott hat sie beglückt. Wow. Ich erinnere mich an einen Kellner in Zürich, der hat mir gesagt, bitte, bitte, sag mir, was du hast, ich will es auch haben. Und dabei habe ich gar nichts gemacht. Ich war alleine fast in diesem leeren Pizzeria, habe lediglich eine Pizza bestellt. Und Gottes Geist hat gewirkt. Aber all das beschreibt nur so ein bisschen ein kleiner Klacks von dem, was Gott uns geben möchte, dieses überfließende Leben. In unserer Bibel steht, wenn jemand an mich glaubt, sagt Jesus, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, was? Ströme von lebendigen Wassers fließen. Und ich will mich nicht zufrieden geben, wenn hier steht Ströme, dann soll es nicht Bäche sein und schon gar nicht irgendwie Wassertropfen, oder? Und diese Wasserströme sind nicht für uns bestimmt, dass sie uns erquicken. Sie sind bestimmt, dass Menschen in der Welt, die vom Teufel ausgenommen werden, von der Sünde versklavt sind, Jesus als Erlöser und Menschenfreund kennenlernen. Und deswegen möchte ich mehr. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wir haben es da schon gehört, wo Gottes Geist Menschen segnen möchte, die einen Hunger haben, die ihn suchen. Und das ist so biblisch. Wir lesen von Stephanus. Er wird im Neuen Testament als ein Mann voller Heiliger Geistes auch beschrieben. Der Glaube hat ihm nicht gefehlt allerdings. Und er saß auf der Anklagebank, er wurde zur Rede gestellt. Und die Bibel sagt, seine Widersacher konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Das wirkt der Geist Gottes. Und die Bibel sagt auch, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Das erinnert uns an Mose, der in Gottes Gegenwart gestanden ist. Der war voll Geistes, oder? Dann wurde er gesteinigt und er hatte noch den Drang, währenddem er starb, für seine Peiniger zu beten. Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Wow, das will ich auch. Das ist übernatürlich. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der in uns auch eine Jesusähnlichkeit schafft. In der Apostelgeschichte lesen wir auch vom Diakon Philippus. Das war ein Diakon, das war kein Apostel, das war nicht in erster Linie ein Prediger. Aber Gott hat ihn gebraucht, um in Samaria vollmächtig das Evangelium zu verkünden. Was ist geschehen? Viele wurden geheilt, das will Gott heute auch tun. Viele wurden einfach befreit von finsteren Mächten. Und dann steht, was eben steht, es war große Freude in jener Stadt. Dort, wo der Heilige Geist wirkt, da wird immer Freude und Frieden freigesetzt. Und da möchten wir noch ein paar Tonnen davon haben, oder? Wow, er war inmitten einer gewaltigen Erweckung unter den Heiden. Und dennoch konnte er die Stimme des Heiligen Geistes so gut unterscheiden. Er war die Hauptfigur, er war die unentbehrliche Leitfigur dieses Aufbruchs. Und deswegen, trotzdem hörte er, geh jetzt weg vom Ort des Segens. Geh in die Wüste, dort und dorthin. Und ich hätte gesagt, Satan, geh hinter mich. Aber er sagte, jawohl, ich bin gehorsam. Und er geht und er findet den Diener oder einer äthiopischen Königin. Und der versuchte gerade, in der Bibel zu lesen, sie zu verstehen. Das ist Gottes Timing, oder? Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Es gibt mehr. So hat sich dieser bekehrt. Es gab schnell eine Taufzeremonie und zack, kam das Evangelium das erste Mal nach Afrika. Wonderful, oder? Es gibt mehr. Wollen wir mehr? Smith Wigglesworth war, wo er hinreiste und diente, da wurden Menschen von ihren Sünden überführt. Einmal ging er in ein Lebensmittelgeschäft und drei Leute fielen auf die Knie augenblicklich und haben Gott um Vergebung ihrer Schuld gebeten. Einmal ging er am Feld vorbei, da hat er Menschen, die haben auf dem Gemüsefeld gearbeitet und er ruft zwei Frauen zu: Seid ihr errettet? Zack, liegen die Körbe am Boden und sie haben Gott um Vergebung ihrer Schuld gebeten. Gewaltig, oder? Wir haben in dieser Missionskonferenz, ich werde euch die Links aufschalten, der Hauptredner, wenn euch das interessiert. Er hat erzählt von einer jungen Frau, Helen aus Schottland, die in den Universitäten Zeugnis von Jesus ablegte. Und sie war so erfüllt vom Heiligen Geist. Und dass die Prediger und Evangelisten gesagt haben, bitte hinten in meiner Veranstaltung, da musst du sitzen. Und währenddem sie dort gesessen ist, wurden Menschen von Neuem geboren, wurden Menschen geheilt, wurden Menschen freigesetzt. Wow! Sie lebte so nahe am Herzen Jesu, dass dort, wo sie hinkam, die Atmosphäre sich sofort veränderte. Gott hat sie mit 22 Jahren zu sich geholt. Ich glaube, der konnte nicht mehr auf sie warten. Wieder Henoch, oder? Boah, die Frau, wie ich bei mir habe. Es gibt mehr. Für uns reicht es, oder? Aber es sollen diese Ströme kommen, die einfach in eine Welt hineingeht, die so hungrig und durstig ist und so ausgenommen wird vom Teufel. Und Gott möchte Menschen, die Hunger nach mehr haben, immer wieder in eine noch tiefere Beziehung mit dem Geist Gottes hineinführen, dass Menschen Jesus erleben. Wollen wir uns ausstrecken danach? Wollen wir Raum geben dem Geist, dass er das tun kann? Oh, ich will es. Und wir möchten ein bisschen diese Gedanken in der nächsten Zeit miteinander angehen und wir machen das ein bisschen systematisch. Und heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Was können wir vom Wirken des Geistes Gottes im AT lernen? Was wissen wir als Gläubige vom Neuen Testament? Dass der Geist Gottes bei der Wiedergeburt in unseren Herzen Wohnung nimmt. Du, der wohnt bei dir. Was für ein Ehrengast, oder? Im Alten Testament war das nicht so. Da kam der Geist Gottes nur zeitweise temporär über ausgesuchte Menschen. Und dennoch können wir ganz Entscheidendes lernen von diesen Situationen. Im hebräischen Urtext steht für das deutsche Wort Geist das Wort Ruach. Und du kannst gar nicht aussprechen, ohne zu blasen, oder? Das wird übersetzt mit Hauch, mit Luft, mit Wind. Und so spricht die Bibel vom Ruach Yahweh, dem Atem Gottes. Sie spricht vom Ruach HaElohim, dem Gottesatem. Und diese Ausdrücke bezeichnen die wirkmächtige Gegenwart Gottes im Leben der Menschen. Und da, wenn wir das Alte Testament anschauen, da sehen wir mal, wie der Geist Gottes als Schöpfungsmacht und Lebenskraft bezeichnet wird. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also bereits im zweiten Vers der Bibel kommt der Heilige Geist da aufs Tapet. Und wenn gleich im Schöpfungsbericht die Bibel nicht eindeutig vom Eingreifen des Gottesgeistes berichtet, besteht kein Zweifel, dass er bei der Schöpfung nicht nur anwesend war, sondern zentral beteiligt war. Wir machen das oft viel zu kompliziert und es ist klar, dass die Dreieinigkeit Gottes immer zusammen am Werk ist, auch wenn der Geist Gottes als die Exekutive, als der ausführende Arm Gottes immer aktiv wird. Und jetzt wird es interessant, dass im 1. Mose 1,2 verwendete Verb, welches hier gewöhnlich mit schweben oder bewegen übersetzt wird, bedeutet in der verwandten syrischen Sprache brüten. Das Wort hat in einige deutsche Übersetzungen sogar Einzug gefunden. Brüten, der Geist Gottes brütete, was als früher Hinweis auf das lebensspendende und lebenserhaltende Wirken des Geistes Gottes geschehen werden kann. Spannend. Der Geist brütet also. Und die Erde war wüst und leer. Das ist übrigens, für die es nicht wissen, die Übersetzung des hebräischen Wortes Tohu Abohu, welches wir als Durcheinander bezeichnen, was manchmal auf unserem Schreibtisch der Fall ist, oder? Und was zu diesem heillosen Chaos, zu diesem Tohu Abohu geführt hatte vor der Schöpfung, das wissen wir nicht so ganz genau. Aber wahrscheinlich hat es doch mit dem Fall des Teufels und seiner verbündeten Dämonen zu tun. Und tatsächlich ist der Teufel auch heute noch derjenige, der auf der Welt Unordnung und Trennung und Durcheinander verursacht. Was ist das Erste, das wir also davon lernen können? Gottes Geist brütet über dem Tohu Abohu und bringt Ordnung hinein. Göttliche Ordnung hinein. Der Geist Gottes schwebte über den Urfluten bei der Schöpfung der Welt und begann aus dem Chaos wieder eine wunderbare, eine harmonische Schöpfung entstehen zu lassen. Und das Chaos, die Ödnis, das Tohu Abohu wurde der Souveränität eines vernünftigen und die menschenliebenden Geistes Gottes vollkommen unterworfen. Und wenn du merkst, dass in deinem Leben manchmal so ein Tohuwabohu ist, so eine Einöde, so eine verzwickte Situation, dann bitte den Geist Gottes um Hilfe, denn er bringt wohltuende Ordnung hinein. Er kann auch aus deinem Scherbenhaus etwas Wunderbares, Harmonisches, eine wohltuende Ordnung erwirken. Ich habe mir zu Herzen genommen, was Werner Kniesel, unser früherer Pastor, gesagt hat: Wenn der Geist Gottes nicht brüten kann über unserem Leben, über unseren Anliegen, über unserem Dienst, wird nichts Göttliches oder Fruchtbares zustande kommen in unserem Leben. Deswegen, Geist Gottes, sieh mein Leben an, meine Situation, mein Tohuwabohu, meine Schwierigkeit und bring Ordnung hinein. Danke, dass du über ihren brütest. Amen. Das Zweite, was wir lernen können, auch ganz klar: Gottes Geist und Gottes Wort wollen synchronisch zusammenarbeiten. Die mögen sich. Das ist wie eine Symbiose. Der lebensbringende Geist Gottes schwebte also über den Wassern. Wie lange? Ein Tag, 10 Tage, ein Jahr, 10 Jahre, 10.000 Jahre, das wissen wir nicht. Aber jetzt kommt es, in dem präzisen Moment, wo die Worte Gottes ausgesprochen wurden, hat der Geist Gottes diese Dinge sofort in Existenz gebracht. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Wenn Gott spricht und der Geist zusammenkommen, wow, dann geschieht das. Und in unseren Zusammenkünften, in unserem persönlichen Leben, brauchen wir nicht nur die Gegenwart Gottes und das Wirken des Geistes, sondern das soll harmonisch gehen mit dem Wort Gottes. Wir müssen deswegen das Wort Gottes kennen. Wir müssen es lieben. Wir müssen es aussprechen und proklamieren. Dann geschieht's, oder? Wow, wenn wir das vom Alten Testament her ein bisschen belegen sollten, können wir zum Beispiel in Kapitel 11 des Richterbuches lesen, wie der Geist Gottes auf einen verletzten, einen ausgestoßenen Mann namens Jephtha gekommen ist. Und unter der Kraft und Salbung Gottes konnte er Gottes Volk 6 ganze Jahre wunderbar von seinen Feinden befreien. Und der Jephtha war ein knallsuper Typ. Der hat so eine miese Vergangenheit gehabt, oder? Der war so verletzt, oder? Und dennoch hat ihn Gottes Geist gebraucht. Und er kannte die Geschichte seines Volkes. Und die Bibel sagt, er konnte sie sogar proklamieren, was Gott gesagt hatte. Aber über den Charakter Gottes, über die Prinzipien Gottes, da hatte er so wenig Erkenntnis, oder? Und aus Mangel dieser Erkenntnis von Gottes Wort ist er oft menschliche Wege gegangen. Er hat rational gehandelt. Und wegen dieser mangelnden Erkenntnis des Wortes Gottes ist er trotz seiner Salbung in so manches Fiasko hineingelaufen. In seiner Familie ist eine Riesenkatastrophe passiert, weil er keine Kenntnis des Wortes Gottes hat. Und wir brauchen diesen Hunger nach der Gegenwart Gottes, nach dem Wirken des Geistes. Aber lasst uns Gottes Wort auch lieben, lasst es uns kennenlernen, lasst es uns aussprechen und proklamieren. Amen. Gottes Wort, Gottes Geist, das Brüten, das Tohuwabohu geht weg. Und der dritte Punkt, das ist auch faszinierend. Gottes Geist ist der Urheber allen Lebens, der es uns möglich macht, in unsere erstrangige Bestimmung zu kommen, mit Gott in Beziehung zu treten. Ganz ein interessanter Gedanke. Gottes Geist war nicht nur am Anfang tätig bei der Schöpfung vom Universum, von der Welt, sondern auch bei der Erschaffung des Lebens ganz im Besonderen. 1. Mose 2,7, so bildete Gott den Menschen aus was? Aus Staub von der Erde. Und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das kann man nicht so richtig darstellen, aber vielleicht hilft dir das Bild da vorne. Gott, der Herr, ich sag's mal so, beschenkte den Menschen aus Staub. Anders als die Tiere, auch mit seinem göttlichen Lebensatem, der vorher über der Erde gebrütet hatte. Stell dir es mal vor, Gott formt den Menschen aus dem Staub, oder? Und was macht er? Er pustet seinen gewaltigen Lebensodem in ihn herein. Was geschieht? Der Mensch öffnet seine Augen und was sieht er? Er sieht das Angesicht Gottes aus allererstes. Ist das nicht faszinierend? Das finde ich hammermäßig. Und das ist ein klarer Ausdruck unserer erstrangigen Bestimmung als Menschen. Unsere erstrangige Bestimmung als Menschen ist nicht einfach Gott zu dienen und Leistung zu bringen. Dafür hat er die Engel genug davon. Wenn er was braucht, machen die ihm das. Aber der Mensch wurde mit Gottes Odem beschenkt, dass er in einer lebendigen Beziehung zu ihm stehen kann und dass er ihn anbetet. Deine Berufung ist nicht in erster Linie, Dinge zu verrichten für Gott, sondern ihn anzubeten, mit ihm in einer Beziehung zu stehen. Deswegen wurdest du mit diesem Ruach Gottes beschenkt. Und der Mensch, der im Ebenbild Gottes im Imago Dei geschaffen worden ist, bekam man dann die Bestimmung dieser Welt als Gottes Repräsentant in seinem Willen, was zu tun, zu herrschen. Und wieso konnte er das? Weil eben dieser Odem Gottes in ihm hineingekommen ist. Ein gewaltiger Gedanke, oder? Wow. Dann geht's weiter, der Heilige Geist als Führer des Volkes Gottes im AT. Dieses Wort Ruach, der Atem Gottes, kommt rund, was meint ihr, 380 Mal vor im AT. Und wo vom Geist Gottes die Rede ist, wird klar, dass die meisten Wirkungsweisen des Geistes Gottes mit der Leitung seines Volkes zu tun haben, welches ja gemäß 1. Mose 12 den Segen Gottes in die Welt hineinbringen sollte. Und dazu brauchte es die Anleitung durch Menschen, die Gott in ganz, ganz besonderer Weise begabt hatte. Und da gab es was? Zuerst mal die Richter, die das Volk leitete, bevor Israel einen König hatte. Und gleichfalls von Gottes Geist wurden auch Könige von Gott gesalbt und herausgerufen. Der Prototyp davon kennen wir, den König David. Und dann die dritte Kategorie, das waren die Propheten. Und diese Propheten, die nahmen unter der Führung des Geistes Gottes so etwas wie eine Mittelrolle zwischen Gott und dem Volk ein. Könnt ihr nachlesen, 2. Samuel 23, 2, Micha 3, 8. Der Hauptpunkt bestand in jedem Fall darin, dass Gott durch seinen Geist auf ganz unterschiedlichen Wegen mit Menschen redete, sich ihnen offenbarte und ihnen sein Wort mitteilte. Und das geschah damit, dass diese Menschen wussten, wie sie in ihrer jeweiligen Rolle das Volk Gottes auf den richtigen Kurs leiten konnten oder es in diesen Kurs wieder zurückbringen konnten. Wenn Menschen im AT also temporär mit dem Geist Gottes erfüllt wurden, dann wurden sie mit ganz besonderen Gaben befähigt und bekamen dadurch ein unglaubliches, übernatürliches Potenzial, das nichts mehr, aber gar nichts mehr mit ihren persönlichen natürlichen Fähigkeiten zu tun hatte. Und Gott befähigte sie mit demjenigen Potenzial, was das Volk in diesem Moment genau nötig hatte. Und hier kommt jetzt einer der wichtigsten Punkte von heute Morgen. Wenn Gottes Geist im Atem über Menschen gekommen ist, wurden sie gesalbt und befähigt, einerseits eine ganz bestimmte, definierte Aufgabe zu erfüllen und andererseits, um ihren inwendigen Menschen zu entwickeln. Das genau gleiche Konzept kennen wir im Neuen Testament. Und das möchte ich so darstellen. Von der ersten Minute an, in dem der Geist Gottes bei der Wiedergeburt in unseren Herzen Wohnung genommen hat, ist es ihm ein Anliegen, dass unser Leben, unser Herz schön wird und dass es Jesus-ähnlich wird, oder? Wir beherbergen den Geist Gottes du und der möchte nicht in einer ungemütlichen Bude hocken, oder? Sondern er möchte, dass ihm wohl ist. Und es ist ihm dort wohl, wo unser Herz Jesus ähnlich ist. Und deswegen sagt er nicht, jetzt bemühe dich mal, sondern er gibt uns seine Entwicklungshilfe. Und er lässt sofort vom ersten Minute an die Frucht des Geistes in uns wachsen. Und er beginnt, unseren Charakter zu entwickeln. Gott sei Dank nimmt uns Gott so an, wie wir sind, oder? Aber er lässt uns nicht, wie wir sind. Es gibt Hoffnung für mich. Und je mehr Raum wir ihm geben, mit ihm zusammenarbeiten, desto mehr wird unser Leben bestimmt durch was? Durch diese Frucht. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wow. Das ist wie ein Schmuck für unser Leben, wenn diese Frucht in unserem Herzen reichlich wächst. Und jetzt ist es ganz interessant, dass wir eben bei diesen Menschen im Mathe, über den der Geist Gottes temporär gekommen ist, diese beiden Wirkungsweisen des Geistes sehr unterschiedlich Raum gegeben wurde. Etwa 1000 Jahre vor Christus ist in einer ganz dunklen Epoche der Zeit, der Richter war das damals, der ersten Könige Israels, da rüstete Gott zum Beispiel einen Samuel aus mit seinem Geist um seinem Volk. Was hatte das Volk damals nötig? Es hatte einen Führer nötig, es hatte einen Richter nötig, einen Prophet und ein gewaltiger Fürbitter, was natürlich ins Amt des Propheten hineinkommt. Interessant, Samuel wurde geweiht schon von seiner Mutter, als er noch im Mutterleib war. Die Mutter Samuels, die Hanna, hat da eine unglaubliche Investition geleistet, auch wenn sie wahrscheinlich dann ihre Jungen mit schwerem Herzen dann als kleiner Junge im Tempel gelassen hat, oder? Aber was wir wissen, ist, dass Samuel schon von ganz klein auf lernte, die Gegenwart Gottes zu lieben, Gottes Stimme zu hören. Das will Gott, dass wir uns darin wachsen auch. Und so wuchs er in der Gunst auf und mit dem Segen Gottes. Und weil Gott sein ganzes Leben Gott geweiht hatte, hingegeben hatte, mit ihm in Verbindung gestanden ist, konnte die Salbung ihn so richtig erfüllen zu seinem Amt als effektiver Richter, als Führer, als Prophet, als Fürbitter. Das war eine der herausragendsten Persönlichkeiten des Alten Testaments. Habt ihr das gewusst? Zum Beispiel konnte der plötzlich beten, wenn das Volk mal aufwachen sollte. Gott, das Volk muss aufwachen, sende ein Gewitter. Und schon hat es gemacht, boom, hat es geregnet und geblitzt und gedonnert. Gewaltig, das war ein unglaublicher Hautegen Gottes. Und so ist er aus einer der herausragendsten Gottesmänner der Bibel gestorben. Samuel gab Gottes Geist Raum, an seinem Herzen, seinem Charakter zu arbeiten und rüstete ihn parallel dazu auf für all diese schwierigen, anvertrauten Aufgaben. Ich weiß nicht, wo Gottes Volk, ich sag mal, versandet wäre, hätte es den Samuel nicht gegeben, hätte die Mutter ihn nicht Gott geweiht. Ja, und als es dann weitergab und nötig war, einen König über das Volk zu setzen, auch wenn das ein bisschen mehr das Volkeswille war, ist der Geist Gottes über Saul gekommen. Hey, das ist auch nochmal ganz eine super interessante illustrative Geschichte, oder? Und der Geist Gottes rüstete Saul dazu auf mit all dem, was er brauchte in seiner Zeit. Saul hat einen super guten Start, oder? Er wurde vom Samuel zum König gesalbt, noch unter vier Augen. Und dann auf seinem Nachhauseweg, der dachte, was ist mir geschehen, oder? Kam er da vorbei an einer Schar Propheten Und da kam der Geist Gottes mächtig über ihn, sodass er von der Salbung der ekstatischen Begeisterung der Propheten erfasst wurde. Und die Bibel sagt, er redigte sich seines Obergewandes und er betete und weissagte und lobte Gott 24 Stunden lang. Einen Tag und eine Nacht lang. Und ich glaube, das war wahrscheinlich eine ganz wilde Szene, die wahrscheinlich mit enthusiastischem Tanzen einherging. Wahrscheinlich eine Situation so auffallend wie das Erfülltwerden der Jünger an Pfingsten mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, berühre mal eine Hochspannungsleitung und du bleibst unbewegt. Da geht nicht! Wow. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Die Bibel sagt auch, dass Gott ihm dabei das Herz verwandelte und ihn in einen anderen Menschen umwandelte. Und das ist der Punkt auch von heute. Saul erlebte da also einen Anfang einer geistgewirkten Transformation. Einen Anfang, einen wichtigen Anfang. Bibelausleger denken, dass er vor allem eine göttliche Vision von Gott bekommen hat, eine Strategie geschenkt bekommen hatte. Seine Gedanken und Gefühle wurden durch diese Erfahrung gewaltig angerührt und ich sag mal getuned auf die himmlische Frequenz, auf die göttliche Frequenz. Das ist geschehen und dann war ein bisschen windstiller Moment. Und plötzlich hörte Saul, dass sein Volk wieder mal angegriffen worden ist von seinen Feinden. Und dann steht, und dann kam der Geist Gottes über diesen König, über diesen Saul. Und ganz interessant, der hat sofort reagiert, der Saul. Und dann gleichzeitig fiel auch der Schrecken des Herrn über das Volk, sodass sie in den Kampf auszogen wie ein Mann. Dort, wo Gottes Geist wirkt, da geschieht immer auch Einheit. Und mit der Salbung Gottes gelang es Saul, anfangs geschickt und erfolgreich vorzugehen und große Siege für Gottes Volk zu erzielen. Gewaltig, der Geist Gottes kam über ihn, hat ihm geholfen, das zu tun, was in seiner Berufung stand. Und die Menschen konnten wieder aufatmen und Siege über ihre Feinde, die sie unterdrückten, erzielen. Leider hatte aber Saul die Kostbarkeit der Salbung nicht verstanden und dass diese durch Weihe und Gehorsam Gott gegenüber, ich sag mal, geschützt werden musste. Und anstatt Gottes Geist auch Raum zu geben, an der Umgestaltung seines Charakters zu arbeiten, verwarf er Gottes Wort und war ihm nicht gehorsam. Und dann hat er begonnen, so die Dinge anzupacken, wie es ihm richtig schien. Und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass es ihm wichtiger war, den Menschen zu gefallen. Es war ihm wichtiger, als Gott zu gefallen. Und so hat er es leider nie geschafft, sein Herz ganz von seinem Stolz, von seiner Arroganz, von seiner Selbstverherrlichung zu befreien. Und weil Saul nicht bereit war, sich verändern zu lassen, ist der Tag gekommen, wo Saul diese übernatürliche Salbung verloren hatte. Er hatte sich außerhalb von Gottes Plan begeben und ist deshalb von ihm verworfen worden, sagt die Bibel, schwarz auf weiß. Saul hat zwar sein Amt zu regieren dann ohne Salbung weitergeführt, oder? Aber das hat nicht lange funktioniert. Und jetzt nochmal ganz interessant. Schlussendlich versucht er sich, nachdem er im Kampf verwundet wurde, noch selbst umzubringen. Ist ihm nicht ganz gelungen. Und dann wurde er schließlich noch von einem Amalekiter erledigt. Bibelleser wissen, dass Gott sein Volk beauftragt hatte, die hinterlistigen Amalekiter, die immer die Schwächsten im Volk attackiert hatten, welche in der Bibel ein Bild der alten Natur oder des Fleisches ist, ohne Gnade auszurotten. Und genau das hat er nicht gemacht, oder? Und das ist ihm zu seinem Verhängnis geworden. Und so können wir lernen, dass es nicht reicht, mit Gottes Salbung und Auftrag Bestimmung beschenkt und begabt zu werden. Gottes Geist möchte uns beschenken und er möchte auch, dass wir eine innere Reifung durchmachen, sodass die Frucht des Geistes in uns manifestiert werden können. Gottes Geist hat dazu in Sauls Herz, das haben wir gehört, die entscheidenden Voraussetzungen gelegt, indem er es verändert hatte. Aber Saul hat es unterlassen, seinen inneren Menschen weiter zu nähren und weiter zu entwickeln und weiter mit Gott in Verbindung zu bleiben. Eine andere Illustration. Zur Zeit der Richter wurde das Volk Gottes wegen seines Abfalls von Gott dann brutal von einer anderen Gruppe, von den Philistern ausgenommen und militärisch in Schach gehalten. Und so hat Gottes Volk in dieser Zeit nicht einen König nötig oder sowas, sondern einen starken Heerführer. Und so kam Gott seinem Volk zu Hilfe, indem er einen Mann namens Simson berief. Er hat ihn wollte auf Nummer sicher gehen, er hat ihn als Nazirer, als ein Gottgeweihter berufen und ihm dabei übernatürliche Kräfte von Gott einfach geschenkt. Das war ihm gegeben, dass er das Volk aus der Hand der Philister befreien konnte. Und es ist schon eindrücklich, oder, wie diese Salbung, dieses übernatürliche Potenzial, das Gott ihm geschenkt hatte, das war wahnsinnig. Der konnte einen erwachsenen Löwen mit den Händen zerreißen, als wäre es ein Ziegenbock, sagt die Bibel. Ein unglaublich übernatürliches Potenzial geschenkt durch den Geist Gottes. Ein anderes Mal lesen wir, um das ein bisschen zu veranschaulichen, Richter 15, 14, als Simson nach Lechi gebracht wurde, stimmten die Philister ein Triumphgeschrei an. Das waren diejenigen, die da stark in der Metallverarbeitung schon waren. Die hatten Helme, die waren unglaublich stark. Da nahm der Geist des Herrn von ihm Besitz und er zerriss die Stricke an seinen Armen, als wäre es Fäden, die vom Feuer versenkt sind. Die Fesseln lösten sich einfach auf. Und dann fand er einen frischen Eselsknochen, einen Unterkiefer, nahm ihn und erschlug damit die 1000 Philister, die alle da mit den Eisenwerkzeugen ausgerichtet waren. Wahnsinnig, oder? Ein unglaubliches Potenzial, was Gott ihm geschenkt hat. Das war seine Berufung. Du bist berufen, mein Volk von den Feinden militärisch zu befreien. Und jetzt ist es auch interessant zu sehen, wie anfangs die Salbung für seinen Auftrag auf ihm geblieben ist, obwohl dieser Typ immer mehr Kompromisse eingegangen ist. Da verstehen wir manchmal die Bibel nicht, oder? So konnte er zum Beispiel zu einer Prostituierten in einer Stadt gehen und dann um Mitternacht einfach die geschlossene Stadt verlassen, indem er schnell da die Türen ausriss und auf seine Schultern ladete und auf den Berg hinauftrug. Wie hatten Simsons Kompromisse begonnen? Sie hatten damit begonnen, dass er eine Philisterin zur Frau nehmen wollte, obwohl Gott in seinem Wort ganz klar gesagt hatte, dass sein Volk keine ausländischen Frauen heiraten sollten. Und Simson hatte sich trotz seinen von Gott geschenkten übernatürlichen Fähigkeiten überhaupt nicht bemüht, mit Gott zusammenzuarbeiten, an seinem Charakter zu arbeiten und sich auf Gottes Willen auszurichten. Und anstatt seine unglaubliche Salbung unter die Führung, die Leitung von Gottes Geist zu stellen, handelte er autonom, so wie er es für richtig empfand. Und dann sehen wir, dass er sich dafür immer mehr von seinen, sag mal, Hormonen bestimmen und treiben lassen hatte. Er kannte keine Selbstbeherrschung, was ja auch eine Frucht des Geistes ist. Und er war tatsächlich berufen und beauftragt, gegen die Philister zu kämpfen. Aber schaut euch das mal an, sein Kampf war mehr von persönlichen Rachegerüsten eigentlich motiviert. Und Gott ist verzweifelt im Himmel. Er hat die Salbung gegeben, das hat funktioniert. Und Gott versuchte den Simson oder Samson zu korrigieren. Er hat ihn in Notsituationen hineingebracht und schau mal an, In der Not lernte der Simson beten. Und die einzigen biblische Aufzeichnung von Simsons Gebetsleben besteht aus zwei Gebeten, die er in der Bedrängnis zu Gott geschrien hat. Und obwohl Gott beides Mal sofort geantwortet hatte und die Erfolgsquote seiner Gebete bei 100% lag, hat Simson nie gelernt, in Gottes Gegenwart zu leben. Das sehen wir an seinem Leben stehen. Was war der große Fehler von Simson? Simson war, dass er auf seine gottgeschenkte physische Kraft und seine Salbung sich konzentrierte, anstatt gleichzeitig eine geistliche Disziplin und seinen Charakter zu entwickeln. Wegen der Salbung war er äußerlich unglaublich stark wie ein Bär, oder? Und innerlich schwach wie ein Pudding, oder? Er diente zwar dem Volk, diente aber geistig seinem Gott nicht, pflegte keine Gemeinschaft mit ihm, betete ihn nicht an. Und das müssen wir wissen, die Salbung, die Gott uns zum Dienst schenkt und die sich zum Beispiel durch die Gaben des Geistes Gottes manifestiert, die kann ganz gewaltig sein. Und die Salbung, die Gott uns schenkt, hilft uns Schritt für Schritt, aber auch unseren inneren Menschen und unseren Charakter zu entwickeln. Und das ist ein Schutz vor den Täuschungen und Verführungen des Feindes, der immer versucht, unseren Weg des Glaubens zu stoppen. So hat Simson leider auch er seine Salbung verspielt. Ihm wurden beide Augen ausgestochen. Er wurde zum Sklaven und schlussendlich starb er zusammen mit einigen Philistern beim Einsturz eines Tempels, den er selber noch verursacht hatte. Was für ein tragisches Ende. Wieso? Was hätte der Typ nicht alles machen können mit dem Potenzial, das ihm vom Gottesgeist geschenkt worden ist? Und er hat so ein kleines Bruchteil von diesem Potenzial ausgekostet. Und so können wir lernen, dass es nicht reicht, mit Gottes Salbung, Auftrag und Bestimmung beschenkt und begabt zu sein. Gottes Geist möchte uns auch helfen, mit Gott in einer Liebesbeziehung zu stehen, von ihm geführt zu werden und dass auch ein Prozess der inneren Reifung in unserem Herzen geschieht, was zur Manifestation der Frucht des Geistes führt. Hunger nach einer neuen Dimension in der Beziehung mit dem Geist Gottes. Wir leben in einer Zeit, wo Gott Menschen, die Hunger und Durst haben, neu erfüllen möchte mit seinem Geist. Glaubt ihr das? Gott möchte, dass von unserem Herzen Ströme des lebendigen Wassers fließen. Gott möchte, dass von unserem Herzen Ströme des lebendigen Wassers ausgehen und dass Menschen Jesus in uns erkennen. Gottes Geist möchte uns in dieser letzten Zeit, dass wir lernen, aus seiner Gnade zu leben. Was heißt das? Ich sage es immer wieder. Das heißt, leben aus seinen Ressourcen, aus seiner Kraft, aus seinen Impulsen, aus seinem Geist. Und die Gnade setzt voraus, dass wir uns von Jesus abhängig machen, oder? Dass wir ihm alles geben. Und so eine Haltung macht uns auch demütig und offen und empfänglich für das übernatürliche Wirken des Geistes Gottes. Und deswegen ist es auch so kolossal wichtig, dass wir lernen, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Denn die Gnade funktioniert so, dass wir hören und verstehen, was Gott schenken möchte und dass wir ihm glauben, das nachher einfach ausüben, oder? Es gibt andere Dimensionen. Ich erlebe mich an diesen Bruder, den ich vor 2 Jahren in Turin kennengelernt hatte, der von Gottes Geist so klar hören konnte, der den Menschen ihre Namen und Vornamen sagen konnte, der ihnen Umstände in ihrem Leben auf das Datum genau sagen konnte und sagt, hör mal, Gott hat das und das noch für dich in deinem Leben bereit. Coraggio! Was für eine Offenbarung des liebenden Vaterherzes Gottes. Wow, ich möchte mehr. Gott möchte uns diese Salbung geben für die Evangelisation, nicht für unsere Verherrlichung, sondern dass Menschen Jesus in uns sehen. Gott will in dieser Zeit durch seinen Geist auch eine Salbung der Heilung über sein Volk geben. Ich glaube es einfach. Zeichen und Wunder sollen geschehen. Er möchte Menschen ausrüsten mit der Weisheit eines Josefs, dass auch Menschen, die hungern und die bedürftig sind, dass sie ihnen geholfen wird. Er möchte Geistesgaben freisetzen durch seine Kinder. Wow, glaubt ihr das? Und gleichzeitig möchte er auch, dass unser innerer Mensch entwickelt wird. Jesaja 10, 27 sagt, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Hals, ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. Und ein Ochse, der in ein Joch gespannt war, war bildlich gesprochen eingeschränkt. Er war versklavt, er war in seiner Freiheit beraubt. Und auch wir waren eingespannt in einem Joch mit dem Teufel, der uns versklavt hatte, mit Sünde, mit Gebundenheiten, mit Untugenden, Schuldgefügen, Süchten, dem Tod, Zerstörung. Und wir haben gelernt, unter diesem Joch in seiner Mentalität zu leben, mit Hass, mit Traurigkeit, mit Zickenhaftigkeit, mit Unruhe, mit Ungeduld, mit Feindlichkeit, mit Strenge, mit Sturheit, mit Untreue, mit Rücksichtslosigkeit, mit Zügellosigkeit. Und all diese Joch sind eine Last, die uns zwingt, unseren Blick auf den Boden zu werfen, auf die Umstände zu werfen, die vor unseren Augen einfach sind, um nicht aufzublicken zu dem Himmel. Aber wir haben es gelesen, Jesus ist gekommen, um unsere Schultern zu erleichtern und jegliches Joch über unserem Leben zu zerbrechen. So möchte ich dir sagen, sieh die Umgestaltung deines Lebens nicht aus Last an, sondern aus Vorrecht, aus Freude. Und so möchte Gottes Geist uns umgestalten, umpolen. Mit Liebe, mit Freude, mit Friede, mit Langmut, mit Freundlichkeit, mit Güte, mit Treue, mit Sanftmut, mit Selbstbeherrschung. Er möchte, dass unser Herz bestimmt ist, von diesen wunderbaren Tugenden, wo es dem Heiligen Geist so richtig wohl ist, in unserem Herzen zu wohnen und zu verbleiben. Er sagt, da wie geblieben, da gefällt es mir. Er möchte unser Leben schmücken und attraktiv machen. Halleluja. Hunger nach einer neuen Dimension in der Beziehung mit dem Geist Gottes. Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, einfach für das, was du in unserem Herzen tust, Herr. Wir möchten dir danken, dass du ein Geist bist, der Ordnung schafft in unserem Leben, über jedem Tohu Abohu. Und danke, dass all die Dinge, die wir dir heute Morgen hinbringen, dass du Ordnung bringst, Herr. Und wir danken dir für dein Wort, das uns wirklich Licht ist auf unserem Pfad. Herr, dass wir lernen, mit deinem Geist es in Einklang zu bringen und es gegensätzlich freizusetzen, Herr. Und wir danken dir für die Bestimmung, durch deinen Geist mit dir leben zu dürfen. Herr, wir danken dir für diesen Geist, den du uns eingehaucht hast, dass wir leben können, Herr. Und wir danken dir, dass wir in einer Zeit leben, wo du Menschen befähigen möchtest. Und ich danke dir, dass du Menschen, die hungrig sind nach dir, befähigst heute, das Evangelium zu verkünden, Herr. Dass du Menschen befähigst, die hungrig sind, Herr, Geistesgaben in gewaltigen neuen Dimensionen zu erhalten. Dass du Menschen salbst, dass sie für Kranke beten können, Herr, dass etwas Wunderbares geschieht, Herr. Und danke, dass du auch in unseren Herzen wirkst, Herr, dass auch wir uns verändern können, dass dein Geist eine wunderbare Schmückung unseres Lebens bewirken kann, dass Freude und Frieden und Herrlichkeit und Geduld und Freundlichkeit einfach übersprudelt, sodass Menschen in uns dich sehen. Herr, mach uns zu einer Wohnung, wo es dir wohl ist, Herr, wo es dir so richtig wohl ist. Wir danken dir, dass du das alles schaffst durch deinen Geist. Wir möchten kooperativ sein, Herr. Und wir möchten lernen. Und wir möchten uns umgestalten. Danke für das, was du bei der Neugeburt begonnen hast. Und du wirst das angefangene Werk einfach vollenden. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.